Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir sind ein bisschen auf der Suche und dabei, wir versuchen nachzuforschen, was hat es denn überhaupt auf sich mit dem Verbot von sogenannten verfassungsfeindlichen Kennzeichen in Computerspielen? Vor kurzem gab es große Diskussionen um die Darstellung und die Zensur von Wolfenstein 2 und ich bin verbunden mit Kai Bodensieg, IT- und Medienanwalt bei der Kanzlei Brehm und Moers, und der Kai wird uns jetzt allen hoffentlich helfen, diese ganze Sache zu verstehen. Hallo Kai.
Hallo, grüß dich. Ich hoffe, ich kann euch helfen.
Das hoffen wir alle.
Ja, genau.
Kai, vielleicht erstmal grundlegend. Es existiert ein Verbot von sogenannten verfassungsfeindlichen Kennzeichen. Das sind nicht nur Hakenkreuze, sondern darunter fallen eine ganze Reihe von Abbildungen. Was ist das für ein Paragraph und welche Bildnisse fallen denn da alle drunter?
Ach, was fällt da alles drunter? Also darunter fallen eben alle Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Das heißt, das ist nicht nur die NSDAP mit ihrem Hakenkreuz, das ist auch die Waffen-SS. Das sind tatsächlich auch die DKP, die verboten wurde. Das sind Hitler-Darstellungen, die als Propaganda benutzt werden. Das können Fahnen sein, Uniformstücke, alles Mögliche, was in diese Richtung geht. Grußparolen, ja, der Hitler-Gruß zum Beispiel ist auch so ein Fall, was verboten ist. Und das alles fällt unter den sogenannten 86a StGB, nämlich das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Und daneben gibt es noch die Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen, das ist der 86 StGB. Und das zusammen ist ein relativ umfassendes Verbot der Verwendung von Zeichen und Propaganda für diese Organisationen, an die wir alle nicht mehr denken mögen.
Okay. Und jetzt ist uns aber allen bekannt, dass das offensichtlich nicht so umfassend sein kann, weil es gibt sehr viele Spielfilme zum Beispiel und auch Dokumentationen und Ähnliches, in denen sind jede Menge Hakenkreuze zu sehen. Es gibt Ausnahmen von diesem Paragraph 86a, da gibt es eine sogenannte Sozialadäquanzklausel. Was macht die, was ist das und warum gilt es nicht für Computerspiele?
Sie gilt für Computerspiele. Das gleich vorweg, aber wir wollen es ja systematisch aufziehen. Es gibt tatsächlich eine sogenannte Sozialadäquanzklausel. Es ist ja so, dass man in unserem Land nicht einfach Dinge verbieten kann. Wir haben Grundrechte und eines der wichtigen Grundrechte ist zum Beispiel das Recht auf Meinungsfreiheit, ist das Recht auf Pressefreiheit und ist natürlich auch die Freiheit der Kunst, der Forschung und der Wissenschaft. Das alles steht in Artikel 5 Grundgesetz. Und wenn ich Dinge verbiete, wie hier, nämlich zum Schutz des Staates und seiner Institutionen, ja, das ist ja das Ziel, wir wollen uns vor der Propaganda dieser verfassungsfeindlichen Organisationen schützen, wir wollen unseren Staat schützen, dann muss das im Einklang mit den anderen Grundrechten geschehen. Und Grundrechte haben immer das Problem, dass sie alleine toll sind, aber häufig mit anderen Grundrechten kollidieren. So haben wir es hier auch. Ja, der Schutz des Staates und seiner Organisationen kollidiert hier mit dem Recht auf Meinungsfreiheit, Kunst, Wissenschaft, Forschungsfreiheit. Denn ich kann in meiner Kunst ein Hakenkreuz verwenden wollen. Ich kann in meiner Lehre Hakenkreuze verwenden wollen, weil ich über das Dritte Reich berichten möchte. Ich kann im Rahmen meiner Meinungsfreiheit Hakenkreuze darstellen wollen, um mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das heißt also, es gibt eine ganze Menge Anwendungsbereiche dieser verfassungsfeindlichen Kennzeichen, die eben nicht der Propaganda dienen. Und das sind die sogenannten sozialadäquaten Verwendungen der verbotenen Kennzeichen, also eine Verwendung, die man im normalen Alltag, ich sag's mal untechnisch, für unverdächtig halten würde. Und genau diese Konfliktlage zwischen den Grundrechten soll die Regelung in 86 Absatz 3 StGB auflösen. Und dort heißt es, das Verbot gilt nicht, wenn das Propagandamittel oder die Handlung der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dient. Ja, das heißt also, ich darf es verwenden, wenn es einem solchen sozialadäquaten Ziel dient. Und Computerspiele sind davon nicht ausgenommen.
De facto scheint es ein bisschen so zu sein, als hätte man da hier und dort eine andere Rechtsauffassung. Also wir wissen aus Interviews, dass die USK offensichtlich zumindest im Falle von der Darstellung von Hakenkreuzen eine Kennzeichnung meistens kategorisch verweigert. Hat sie dafür irgendeine Grundlage? Gibt es Regularien der USK im Bereich des Jugendschutzes oder Ähnliches, die erklären, warum das so ist?
Ja, dazu müssen wir zurückgehen in der Historie, und zwar in die 90er. Damals gab es das erste Wolfenstein Ich glaube, der zweite Teil war es. Und dieser zweite Wolfenstein-Teil, witzig insofern, dass wir über die gleiche Reihe reden, hatte damals schon massenhaft Hakenkreuze im Spiel und war ein absoluter Renner in der Raubkopierer-Szene. Dieses Spiel wurde auch enorm über Mailbox-Systeme damals verteilt. Für die, die es nicht mehr wissen, Mailboxen war sowas Ähnliches wie Internet für Anfänger. Und dort war es besonders beliebt im sogenannten Thule-Netz. Das Thule-Netz war ein Zusammenschluss rechtsradikaler Mailboxen. Dementsprechend ging dieses Spiel dort reihenhaft um. Die Staatsanwaltschaft stellte das fest, beschlagnahmte die Computer. Und dann ging ein Strafverfahren los wegen der Verbreitung von Propagandamitteln. Und in diesem Verfahren stellte dann das Gericht fest, dass Wolfenstein Hakenkreuze enthält und als solches dementsprechend verboten war. Das war die damalige Feststellung in den 90ern. Man hat sich damals nicht mit der Frage der Kunstfreiheit oder der Meinungsfreiheit befasst. Warum hat man es nicht getan? Wahrscheinlich, weil man es damals nicht im Blick hatte. Ja, das war ein Computerspiel. Was kann das mit Kunst zu tun haben? Ja, erst 2007 wurden Computerspiele überhaupt als Kulturgut anerkannt. Da waren wir noch 17 Jahre vorher. Also das heißt, es war wahrscheinlich gar nicht im Kopf des Gerichts, so etwas zu prüfen. Außerdem ging es auch noch gegen eine Gruppe Rechtsradikaler. Da liegt es sowieso nahe, dass es sich um Propagandamittel handelt. Also das wurde einfach nicht geprüft. Dieses Urteil steht aber seitdem. Es ist also ein Urteil, was seitdem nicht mehr angefasst oder revidiert wurde und es gab auch keine neuen Urteile dazu. Das heißt, was ist die Situation bei der USK? Die USK ist gebunden an die Vorgaben der obersten Landesjugendschutzbehörden. Die obersten Landesjugendschutzbehörden stellen sich auf den Standpunkt, dass es diesem Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt von damals folgt, dass Hakenkreuze in Computerspielen allgemein verboten sind, weil eben damals auch nicht diese Sozialadäquanz geprüft wurde. Klammer auf, rechtsfehlerhaft. Ja, das hätten sie prüfen müssen. Klammer zu. Was daraus nun folgt, ist, dass die obersten Landesjugendschutzbehörden die USK angewiesen haben, Spiele, die Hakenkreuze enthalten, nicht zu bewerten. Da die USK an diese Weisung gebunden ist, hat die USK keine weitere Möglichkeit, ein solches Spiel zu bewerten oder ihm ein Kennzeichen zu geben. Das ist im Augenblick die Lage. Und solange sich die obersten Landesjugendschutzbehörden da nicht bewegen, ihre Rechtsauffassung, wird es da erstmal ohne einen Rechtsstreit auch nichts an Änderungen der Faktenlage geben.
Nur noch mal ganz kurz zur Klarstellung für die Zuhörer. Also wir sprechen über Wolfenstein 3D und du hast das als zweiten Teil bezeichnet, weil es gab einen zweidimensionalen Vorläufer, Castle Wolfenstein. Ich weiß nicht, ob der nicht vielleicht sogar auch noch mal einen Nachfolger hatte, dann wäre es das dritte Spiel gewesen.
Ja, das kann sein.
So oder so, also das ist der Titel, über den wir sprechen. Und das ist im Grunde genommen damals, also entweder war es die Shareware-Version oder sogar die Vollversion wäre dann eine Raubkopie im Grunde genommen gewesen, weil das wurde ja dann in diesem Thule-Netz sicherlich ohne Einverständnis des eigentlichen Herstellers oder / Vertriebs dort verbreitet.
Da darf man wohl von ausgehen, ja.
Mhm. Ja. So, und das heißt also, dann gibt es diese Feststellung vom OLG. Ich habe ulkigerweise die Pressestelle des Oberlandesgerichts Frankfurt angeschrieben und habe die gefragt, ob denn die Interpretation, diese gängige Interpretation, dass das Gericht mit seiner Entscheidung damals die Aussage getroffen hätte, dass Hakenkreuze in Computerspielen insgesamt in irgendeiner Form nicht zulässig wären, ob das korrekt ist. Und die Pressestelle vom OLG Frankfurt hat mir darauf allerdings geantwortet, das Urteil befasst sich allein mit dem Computerspiel Wolfenstein 3D und enthält keine allgemeinen Aussagen zu Computerspielen und zu ihrem Verhältnis zur Kunst. Das heißt also, selbst die Pressestelle des OLG Frankfurt sagt mir im Grunde genommen, die Interpretation in dieser Breite ist nicht korrekt.
Ja, ist sie auch. Also sie ist ganz eindeutig falsch. Das Gericht hat sich, wie gesagt, gar nicht mit der Frage der Kulturausnahme befasst, was es eigentlich hätte machen müssen. Das muss ich bei jeder Prüfung muss ich das zumindest verneinen. Ja, das hat es nicht gemacht. Man darf das Urteil deshalb zumindest für rechtsfehlerhaft halten. Es hat aber auf gar keinen Fall einen Allgemeinplatz formuliert, wie in Computerspielen ist das immer so. Das wird nur rausgelesen aus dem Urteil, gerade weil es sich nicht mit der Kulturausnahme befasst hat. Das ist aber leider, und da bin ich auch nicht alleine in der Interpretation, genau die falsche Konsequenz, die gezogen worden ist.
Wenn sich jetzt, sage ich mal, Rechtsexperten, ja, und sogar zumindest die Pressestelle des verantwortlichen Gerichts 20 Jahre später in einem völlig anderen Kontext, auch mit einem völlig anderen Jugendschutzsystem in Bezug auf Computerspiele, einig sind, dass diese Interpretation nicht korrekt ist, wäre es dann nicht dem zumindest dem Ministerium, das den obersten Landesjugendbehörden vorgestellt ist, möglich, denen zu sagen, unsere Haltung zu Hakenkreuzen modifizieren wir jetzt und werden dort weniger restriktiv. Also es gibt doch keinen rechtlichen Zwang eigentlich, der Ihnen da etwas in den Weg stellt. Das könnten Sie morgen früh entscheiden, wenn Sie wollten, oder?
Genau, das hast du völlig recht, das können Sie tun. Damit wird ja kein Recht gesetzt, sondern es wird nur die Auslegung des bestehenden Rechts korrigiert. Das kann die Verwaltung immer tun, wenn sie der Meinung ist, sie hat es bisher falsch verstanden. Rechtlich steht ihm da nichts im Weg, politisch wahrscheinlich schon.
Aber wir haben ja jetzt gelernt vorhin, du hast das ja schon schön hergeleitet, dass diese Sozialadäquanzklausel im Grunde genommen unter Berücksichtigung der Kunstfreiheit und anderer getroffen wird. Es ist dann nicht im Grunde genommen, wenn ich das aus politischen Erwägungen meiner Haltung hier nicht korrigiere, geradezu, um das mal zuzuspitzen, ist das nicht dann grundgesetzfeindlich?
Nee, das ist nicht nur grundgesetzfeindlich, das ist sogar verfassungswidrig. Das, was ich damit sagen will, ist, die Meinung, wie sie jetzt statuiert wird, ist verfassungswidrig. Ja, ein absolutes Verbot von Hakenkreuzen in Computerspielen ist nicht mit Artikel 5 Grundgesetz vereinbar. Ja, eine solche Auslegung ist verfassungswidrig. Das ist aber nicht das erste Mal, dass die Verwaltung verfassungswidrige Positionen einnimmt. Wenn es sowas bisher nie gegeben hätte, hätten wir das Verfassungsgericht noch nicht gebraucht. Ja, das Verfassungsgericht ist dafür da, um verfassungswidrige Handlungen der Verwaltung zu korrigieren. Und das ist genau der Fall, den wir hier haben.
Okay. Und dann wäre jetzt die nächste Frage. Es wird ja immer so ein bisschen so dargestellt, als wäre die einzige Möglichkeit, den aktuellen Zustand in irgendeiner Form abzuändern, zu korrigieren, wenn es ein neues Urteil gäbe und das Gericht in diesem Falle eben einen abweichenden Schiedsspruch zum Besten gäbe. Wenn das aber ohnehin sozusagen eine Entscheidung ist, die wenig rechtlich und vielmehr vielleicht politisch motiviert ist, inwiefern würde so eine neuerliche Gerichtsentscheidung tatsächlich Wirkung haben?
Naja, du hast recht. Ich könnte mich morgen entscheiden, aus politischer Sicht meine Rechtsauffassung zu ändern und ab morgen zu sagen, in Spielen ist es genauso möglich wie im Film. Damit habe ich natürlich immer noch keine Rechtssicherheit, denn Sozialadäquanz heißt ja nicht, dass ich alles machen darf. Ja, also genauso darf ich auch keinen Propagandafilm mit Hakenkreuzen drehen. Genauso darf ich kein Spiel verbreiten, was Hakenkreuze enthält und den Nationalsozialismus hochhält. Auch das wäre weiterhin verboten, weil es eben nicht mehr unter die Kunstfreiheit fallen würde. Richtige Sicherheit kriege ich eigentlich nur dann, wenn mir ein Gericht, und da hofft man immer aufs Bundesverfassungsgericht, weil die da eigentlich ganz gut drin sind, Rahmenbedingungen vorgibt, innerhalb dessen meine Handlung erlaubt ist und mir erklärt, ab wann verlasse ich den erlaubten Bereich. Denn eine reine politische Änderung kann morgen schon wieder anders sein. Also wenn sich die Verwaltung morgen anders entscheidet, kann sie sich übermorgen wieder zurückentscheiden. Damit habe ich keine Planungssicherheit. Planungssicherheit habe ich eigentlich nur dann, wenn ich am besten natürlich vom Bundesverfassungsgericht klare rechtliche Vorgaben bekomme, was ist im Bereich des Erlaubten und was nicht.
Jetzt gibt es aber doch schon auch zum Beispiel zumindest eine Aussage von, ich meine, es wäre sogar das Verfassungsgericht gewesen, auf jeden Fall gibt es eine Aussage eines sehr hohen Gerichtshofes zum 86a, in dem zumindest schon gesagt wurde, dass der restriktiv auszulegen sei, weil der Gesetzestext in seiner Allumfassenheit so schon mal eigentlich quasi ja nicht vernünftig anwendbar ist.
Ja, also es gibt ja auch Entscheidungen schon zu der Frage zum Beispiel, also Kunstfreiheit ist ja so ein Thema, ja, was umfasst die Kunstfreiheit? Und natürlich gibt es dann das Argument, dass ein Kunstwerk nur der Unterhaltung dient und deshalb gar nicht geschützt sei. Beispiel ein Unterhaltungsfilm oder ein Comic. Ja, also was ist da an Kunstfreiheit zu schützen? Das dient ja nur der Unterhaltung. Und da gab es schon Prozesse zum Thema Karikaturen zum Beispiel, die also reine Comic-Karikaturen waren, die erstmal nicht per se was Politisches beabsichtigten. Und auch da hat das Verfassungsgericht gesagt, Kunstfreiheit müssen wir weit verstehen. Und auch wenn der Hauptzweck reine Unterhaltung ist, auch dann ist das Ganze von der Kunstfreiheit erfasst. Also dieses Argument, das ist ja nur ein Spiel, das unterhalten soll, das reicht nicht. Da muss es schon mehr geben. Also Kunstfreiheit ist schon weit zu verstehen. Ja, vor allem die Grenzen sind eben dann, wenn ich versuche, durch den Inhalt des Spiels oder des Films oder des Comics eben den Nationalsozialismus positiv darzustellen. Da verlasse ich dann die Kunstfreiheit.
Ja. Es gibt ja nun aber auch jetzt, jetzt gibt es im Bereich der Computerspiele dummerweise sozusagen nur diese eine Entscheidung von 97. Im Bereich des Films gibt es aber ja nun so zumindest ein bisschen mehr an Rechtsprechungen. Jetzt sind Computerspiele und Filme sicherlich nicht immer eins zu eins vergleichbar. Aber innerhalb der ganzen Urteilsbegründungen, die aus dem Bereich des Films stammen, da wird es ja sicherlich auch Diskussionen darüber geben, wie der 86a auszulegen ist, wo der Schutzzweck des Paragraphen berührt ist und wo nicht. Ist das nicht in irgendeiner Form analog anwendbar, sodass dann trotzdem irgendeine Rechtssicherheit existiert?
Ja und nein. Also es gibt natürlich Urteile zum 86. Gar nicht mal so viele übrigens zu Filmen. Ja, so viele Urteile zu Filmen gibt es da nicht. Aber es gibt auch zu allem möglichen zu Spielzeug. Ja, also kann ich auf einem Modellflugzeug ein Hakenkreuz drauf haben oder nicht. Und es gibt schon eine ganze Menge an Entscheidungen, die mir einen Weg weisen. Aber am Ende sind es Einzelfallfragen. Und am Ende ist auch natürlich das Medium-Computerspiel was Besonderes. Ich will dir einfach nur mal ein Beispiel geben. Ich bin mir zum Beispiel absolut sicher, dass ich in einer Singleplayer-Kampagne eines Weltkriegsshooters, wo ich gegen die Deutschen kämpfe, Hakenkreuze verwenden kann. Ja, das gehört zur Authentizität der Geschichte. Da hätte ich auch mit der Sozialadäquanzklausel nicht so viel Probleme. Aber was passiert denn, wenn ich das gleiche Spiel im Multiplayer spielen kann, wo ich die Deutschen spielen kann? Dann stelle ich mir das erste Let's Play vor, wo der Typ in der SS-Uniform mit Hakenkreuzbinde und SS-Rune, Totenkopf auf der Mütze, einen schwarzen GI abknallt und dann teabaggt und dann darauf rumspringt. Das stelle ich mir als erstes Bild vor. Und dann stellt sich wiederum die Frage, muss ich den Multiplayer vielleicht sogar anders bewerten als Singleplayer? Und das sind Dinge, mit denen hat sich in der Rechtsprechung bisher nicht befasst, weil es eben wenig interaktive Medien waren bisher. Ja, das ist ja das Neue, dass wir ein interaktives Medium haben. Und das sind Dinge, die sind nicht geklärt. Schauen wir mal.
Aber das sind ja dann im Zweifel Einzelfallabwägungen. Also es wird sicherlich eine ganze Reihe von interaktiven Anwendungen insgesamt geben, bei denen man dann tatsächlich genau solche Fragen stellen muss, wie du sie gerade gestellt hast. Aber wir haben aktuell ja den Fall, die aktuelle Diskussion entzündet sich ja an Wolfenstein 2 zum Beispiel. Und das ist jetzt ein Singleplayer-Spiel, es hat gar keinen Multiplayer, es ist ganz klar erkennbar antifaschistisch in seiner ungeschnittenen Originalversion, ist aber trotzdem sozusagen ein in Anführungsstrichen Opfer dieser Gesetzeslage. Jetzt mal ungeachtet der Tatsache, dass da der Hersteller noch wahrscheinlich deutlich über das nötige Maß hinaus Anpassungen vorgenommen hat. Aber das ist ja so ein Titel, wo eigentlich jetzt sich fast alle auch ein bisschen einig sind, dass das theoretisch hätte unberührt sein sollen von den Einschränkungen.
Ja, sehe ich genauso. Also das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wo man es hätte nicht machen müssen. Also ich glaube, in diesem Singleplayer-Spiel, in diesem Setting, ich meine, wer Zweifel an der moralischen Ausrichtung hat, der muss sich die Hitler-Szene angucken. Ja? Ich glaube, ich habe noch nie eine so üble Darstellung von Hitler erlebt wie in Wolfenstein. Also da sollte man eigentlich keinen Zweifel haben und ich glaube, hier wäre Sozialadäquanz auch fraglos gegeben. Ja? Aber wie gesagt, also es gibt halt noch viele Bereiche, wo das nicht ganz so eindeutig wäre.
Ja, gut, wie gesagt, das ist klar. Also dass da auch bei Computerspielen vielleicht eine andere Art der Abwägung stattfinden muss sogar im Vergleich zum Film, das ist ganz klar. Ich hätte noch eine andere Frage und zwar, weil natürlich da draußen viele Leute immer sagen, okay, Bethesda, ihr habt jetzt eine deutsche Version von Wolfenstein, die kann euch keiner mehr nehmen. Jetzt bringt halt trotzdem einfach mal die englische Version auf den Markt und schaut, was passiert. Dann müssten sich ja sozusagen vielleicht auch mal Gerichte damit befassen. Jetzt habe ich allerdings gehört, dass das vielleicht aber nicht so einfach Bethesda zuzumuten sei, weil wir reden über einen Strafgesetzbuchparagraphen und der ist eventuell eben auch strafbewehrt mit Haftstrafen und es geht keine Firma in den Knast, es gehen Menschen in den Knast. Das heißt, ein Geschäftsführer von Bethesda in Deutschland müsste quasi ein wie auch immer kleines Risiko in Kauf nehmen, dass er am Ende bei dieser Aktion derjenige ist, der es ausbaden muss. Ist das korrekt?
Das ist korrekt. Und man muss sich fragen, ob man es jemandem zumuten kann, dass er, um aus idealistischen Gründen eine Rechtsfrage zu klären, ein Strafverfahren wegen der Verbreitung verfassungswidriger Kennzeichen sich gönnen möchte. Ich persönlich würde das nicht wollen. Ja, also alleine die Tatsache, dass es so ein Ermittlungsverfahren gibt und darüber wird berichtet, du kriegst Applaus von der falschen Richtung, das muss man sich auch natürlich immer gewahr sein. Es werden nicht nur die Leute applaudieren, die für die Kunstfreiheit sind. Du wirst auch oft von der rechten Seite erheblichen Applaus bekommen, wenn du ein solches Verfahren führst und dich quasi diesem Risiko aussetzt. Da gibt es einfachere Varianten, zumindest ohne strafrechtliches Risiko, das Thema zu klären.
Genau. Eine von diesen Varianten, das hat der Felix Falk auch schon mal skizziert in einem Interview mit der GameStar, in dem er gesagt hat, das muss man nicht so machen, sondern man könnte quasi ein Spiel bei der USK einreichen. Die werden das dann, wenn da Hakenkreuze drin sind, das haben wir inzwischen ja schon gelernt, automatisch mehr oder minder ablehnen. Und dann kann man gegen diesen Verwaltungsakt zu Gericht ziehen. Dann wurde das Spiel noch nirgendwo vertrieben und dann ist erstmal auch keine Gefahr da, dass man hier wegen Paragraph 86a irgendwie belangt wird.
Genau, das ist der Punkt. Also man würde genau diesen Weg gehen. Man geht vor das Verwaltungsgericht. Das Verwaltungsgericht wird dann prüfen, hätte die USK ein Kennzeichen vergeben müssen. Das muss sie dann tun, wenn eben kein Straftatbestand verwirklicht ist. Also muss dann das Verwaltungsgericht prüfen, ob denn die Veröffentlichung des Spiels strafbar wäre. Und damit können wir einmal bis zum Verfassungsgericht theoretisch diese Frage durchexerzieren, ohne dass sich jemand ein Strafverfahren gönnen muss.
Was natürlich das Risiko nicht ausschließt, das du vorhin schon skizziert hast, dass halt dann trotzdem hinterher, wenn das Ganze Erfolg hätte oder so, man hinterher vielleicht auch Applaus aus Kreisen bekommt, wo man sagte, so nee, an euch habe ich nicht gedacht, als ich das gemacht habe.
Ja, genau, aber das ist halt das politische Problem dabei. Also ich glaube, das ist auch das Problem, weshalb man nicht davon ausgehen kann, dass es hier von der Verwaltung aus eine Änderung der Rechtsauslegung gibt, denn dann wird sich die Verwaltung auch in der Öffentlichkeit dem Vorwurf aussetzen lassen müssen, Hakenkreuze wieder salonfähig gemacht zu haben. Du weißt, wie Kollegen in der Presse gerne schreiben. Bisher steht für viele fest, Hakenkreuze in Computerspielen sind verboten. Jetzt erlaubt die Jugendschutzbehörde Hakenkreuze in Computerspielen. Die feinsinnige Unterscheidung einer korrigierten Rechtsauslegung ist dabei, glaube ich, eher sekundär.
Ja, was uns, wie gesagt, was uns ja auf die Frage zurückbringt, ob dann selbst bei veränderter Rechtsprechung auf Gerichtsebene sie von ihrer Position in der Hinsicht vielleicht abrücken würde oder nicht. Gibt's einen Weg, sie dazu zu zwingen? Müssen sie das oder kann das Ministerium immer sagen, so nö, klag halt nochmal?
Nee, das geht nicht. Ich habe es auch noch nicht erlebt, dass sich ein Ministerium traut, gegen eine ausdrückliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu handeln. Das wäre quasi eine Premiere. Selbst solche Ministerien, denen man es nicht zutraut, halten sich eigentlich üblicherweise an die Weisung des Verfassungsgerichts. Wenn das Verfassungsgericht sagt, es muss eine Einzelfallprüfung sein, dann kann das Ministerium nicht sagen, wir machen keine Einzelfallprüfung, sowas machen wir immer nur samstags. Ja, das geht nicht.
Okay. Es gibt noch so eine andere Option, die mir ab und zu mal begegnet ist, wo Leute gesagt haben, vielleicht kommt da auch eine Änderung auf europäischer Ebene zustande, so mit freiem Warenverkehr innerhalb der EU und ähnliches. Gibt es da Dinge, Optionen, die sich abzeichnen, dass das auch genau diese Verbote von Kennzeichen in irgendeiner Form berühren wird?
Nee, also es gibt tatsächlich, wir haben jetzt mehrere Richtlinien und Verordnungen in Arbeit in Brüssel, die alle zum sogenannten Single Digital Market gehören, also der Vereinheitlichung des Digitalmarkts. Dazu gehört auch die Abschaffung oder die geplante Abschaffung von Zugangsschranken. Also der Beispiel, ein spanischer Kunde soll auch auf alles das zugreifen können, auf das ein polnischer Kunde zugreifen kann. Das ist der Ansatz der Kommission dabei. Da bleiben aber Jugendschutzschranken und Strafbarkeitsschranken unberührt. Ja, also das ist eine Regelung, die im Allgemeinen gilt. Wenn es aber spezialgesetzliche nationale Regelungen gibt, die einen solchen Vertrieb verbieten, dann würde diese EU-Regelung dem nicht entgegenstehen. Das heißt, das bleibt verboten.
Okay, das heißt also, das würde nicht sowas wie, es darf kein Geolog mehr für Spiele mit Hakenkreuzen geben. Das wäre wäre weiterhin möglich.
Ja, wahrscheinlich wird man das über Jugendschutzstandards lösen müssen. Also, dass du eben zum Beispiel über IARC sagst, ein Spiel, was in Deutschland keine IARC-Einordnung bekommen könnte, weil es strafbar ist, dürfte dann eben in Deutschland trotzdem nicht gezeigt werden.
Genau, also IARC, damit die Menschen das verstehen, das ist ein länderübergreifendes Jugendschutz-Rating-System, an dem unter anderem auch die USK mitarbeitet, korrekt?
Genau so ist es, ja. Also wir haben ja bisher immer das Problem gehabt, dass wir online eigentlich keine Jugendschutzsiegel hatten, weil die USK ja nur für den Boxed-Vertrieb zuständig ist und die USK zusammen mit vielen anderen Jugendschutzorganisationen international ein Rating-System eingeführt, was jetzt zum Beispiel auch bei den ganzen Online-Shops Anwendung findet.
Jetzt frage ich mich natürlich so ein bisschen, es gibt ja den Fall, dass die USK durchaus Titel mit einem Kennzeichen versehen hat, in denen nominell ein verfassungsfeindliches Symbol, nämlich Hitler, zu sehen ist. Also es gibt zum Beispiel den Download zu Sniper Elite 3, ja, Jagd auf den grauen Wolf, der auch wirklich offensiv damit wirbt, dass das der DLC ist, wo man Hitler erschießen kann. Und Abbildung von Adolf Hitler per se erstmal auch ein möglicherweise verfassungsfeindliches Symbol. Da scheinen sie eine Abwägung vorgenommen zu haben und gesagt haben, das ist okay, weil es sozusagen vielleicht ein nachrangiges Insignium ist. Es ist jetzt nicht irgendein Heldenporträt, es ist halt einfach nur in Anführungsstrichen Hitler. Genau.
Spekulation. Also es gibt zwei Varianten. Entweder man hat genau diese Abwägungen getroffen, die du gerade gesagt hast, das wäre löblich, oder man hat es übersehen und hat es deshalb freigegeben. Werden wir nicht sagen können, ohne nachzufragen.
Es ist halt in dem Falle, glaube ich, so plakativ zentrales Element dieses Downloads, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das übersehen wurde. Also von den Gutachtern schon mal gar nicht. Und von dem, dass die wiederum werden es dem Gremium sehr deutlich mitgeteilt haben. Also das ist, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber ist das ein gutes oder ist das ein eigenartiges Zeichen? Denn dann würde man ja sagen, so okay, also man hat schon erkannt, dass es in einem gewissen Rahmen eine Abwägung gibt. So eine Sozialadäquanzabwägung hat die USK sozusagen vorgenommen. Jetzt müsste sie diese Abwägung quasi vielleicht nur noch ausweiten.
Ja, wenn es so ist, dann ist es schön. Wenn es tatsächlich die Erwägungen waren, dann ist es ein schöner erster Schritt. Ist noch nicht richtig konsequent natürlich. Ja, warum beim einen abwägen und beim anderen überhaupt keine Abwägung vornehmen? Aber es wäre ein schöner erster Schritt.
Und dann habe ich noch eine letzte Frage, und zwar in der Urteilsbegründung von dem Oberlandesgericht Frankfurt, das immer gerne dafür herangezogen wird als Begründung für den Zustand, den wir jetzt haben. Der einzige entscheidende Satz ist ja da, dass das Gericht argumentiert, dass das Zulassen von Hakenkreuzen in Computerspielen das Zeigen dieser Kennzeichen in ganz vielen anderen Bereichen quasi auch ermöglichen könnte. So ein bisschen so ein Büchse der Pandora-Argument ist das. Ist das in irgendeiner Form nachvollziehbar? Ist es wirklich möglich, dass, wenn zugunsten von Computerspielen jetzt eine Entscheidung herbeigeführt würde, auf irgendeinem Weg, kann das in anderen Bereichen dazu führen, dass dann dort auch folgerichtigerweise auf einmal das Zeigen von Hakenkreuzen zugelassen werden muss, wo es jetzt bislang verboten war? Weil wir sehen ja bei Computerspielen anscheinend, dass die in offensichtlich nicht allzu üppig vorhandene Rechtsprechung aus anderen Bereichen hier anscheinend überhaupt keine Wirkung hat.
Naja, es ist eben tatsächlich so, dass wir nicht super viele Fälle haben auf dem Gebiet, weil wir Deutschen auch eine gewisse Sensibilität dabei haben. Ja, das heißt, viele überlegen sich dreimal, ob sie sowas machen, machen es dann lieber nicht, deshalb haben wir nicht so viele Verstoßfälle. Ich glaube ehrlich gesagt, dass dieses Argument, wenn ich mir heute den Fernseher anmache oder heute ins Internet gucke, eigentlich überhaupt kein Argument mehr sein kann. Ich gestehe, ich weiß nicht, wie es Ende der 90er war. Zumindest ist mir damals keine Verbreitungsrecherche zum Thema Hakenkreuze bekannt. Aber guck doch mal die Heute-Show. Allein in jeder Heute-Show wirst du mindestens zwei Nazi-Witze haben. Und in mindestens einem davon trägt irgendeine Person plötzlich eine Hakenkreuzbinde, hat ein Hakenkreuz-Schnitzel auf dem Teller oder sonst irgendwas. Also diese Behauptung, dass durch eine verfassungskonforme Auslegung eines Gesetzes der Missbrauch Tür und Tor geöffnet wird, halte ich für einfach falsch. Ja, das ist eine ganz falsche Abwägung. Ich kann nicht sagen, na, wenn ich das hier zulasse, dann muss ich ja alles erlauben. Wir haben eine Abwägung innerhalb des Rahmens des Grundgesetzes und die haben wir auch zu machen. Die hat das Gericht damals nicht gemacht. Das ist ein Fehler gewesen und daraus kann man eben nicht irgendeine Regel ableiten.
Wunderbar, dann sage ich vielen Dank, Kai. Jetzt wissen wir alle zumindest Bescheid, wie es sein sollte.
Genau, und warten wir mal ab, was kommen wird. Genau.
Ganz genau. Herzlichen Dank.
Immer gern. Alles Gute.